Hast du schon mal eine Reise geplant, die etwas größer ist, als einfach nur die Koffer zu packen und an den See zu fahren? Hast du schon mal ein großes Abenteuer unternehmen wollen? Oder wie Christian gerade gesagt hat, wolltest du schon mal einen Marathon oder einen Ironman oder irgendwas anderes machen, was ein bisschen mehr in Anspruch genommen hat, als einfach nur die Laufschuhe anzuziehen und loszugehen? Vor 3 Jahren, Anfang 2020, gab es hier auch in der Ecksteingemeinde eine kleine Gruppe von Menschen, die ein ähnliches Unterfangen vorgenommen hat. Wir wollten nach Schottland fliegen, um dort eine Wanderung auf Bergen zu machen. Und unser lieber Magnus hat nicht einfach nur eine Nachricht in den Chat geschrieben und hat gesagt, so, wir fliegen los, dann geht der Flieger, alle reinsetzen, los geht's. Sondern was braucht so eine Reise? So eine Reise braucht eine gute Planung. Ja, wir müssen vorbereitet sein auf das, was da auf uns zukommt. Wir müssen richtige, für die Reise brauchten wir die Informationen, was für Schuhe wir brauchen, was für Jacken wir brauchen, wie wird das Wetter werden, brauchen wir Regenkleidung, in welcher Unterkunft sind wir da, brauchen wir Schlafsäcke, brauchen wir Handtücher, brauchen wir Bettwäsche. Und dann natürlich auch, wenn du vor Ort bist, müssen wir wissen, wo geht es denn überhaupt hin? Ja, wir müssen mal einen Blick in die Karte werfen, wir wollen schauen, welche Routen gibt es, wie lange wollen wir gehen und wo gehen wir lang. Und wie ihr seht in dem Titel, haben auch wir eine lange Reise vor uns, eine Bergbesteigung, wenn man so will, und die durch den Römerbrief geht. Und der Römerbrief ist nicht die Größenordnung Schottland, sondern eher die Größenordnung Mount Everest, wenn man so will. Und auch für diese Reise, die vor uns liegt, wollen wir auch gut zugerüstet und wollen wir auch gut planen. Und dafür soll die Predigt heute dienen, dass wir wissen, worum es geht, dass wir wissen, wo wir lang gehen werden, was wir alles sehen werden und worauf wir uns vorbereiten müssen. Und zunächst ist es auch eine lange Reise, weil dieser Brief der längste Brief ist, den wir von Apostel Paulus haben. Und es ist auch interessant, mal sich kurz ein paar andere Briefe aus der Antike anzuschauen, um zu sehen, in welcher Größenordnung von der Länge her dieser Brief sich befindet. Wir haben aus dieser Zeit, aus der Antike, ungefähr 14.000 Briefe, die uns von verschiedenen Autoren überliefert worden sind. Cicero kennt vielleicht einige von euch, wir haben von ihm 796 Briefe überliefert bekommen. Und diese Briefe haben eine Spanne von 22 Wörtern bis zu 2530 Wörtern. Und Senecas hat, von dem haben wir 124 Briefe, er hat eine Spanne von 149 Wörtern bis 4134 Wörter mit einem Durchschnitt von ungefähr 1000 Worten. Von Paulus haben wir 13 Briefe im Neuen Testament. Paulus hat durchschnittlich 1300 Wörter gebraucht, um einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief hat eine Länge von 7100 Wörtern. Leon Morris hat in seinem Kommentar dazu gesagt, sowohl seine Länge als auch die Tiefe seines Themas machen ihn zu einem höchst ungewöhnlichen Brief. Und nicht nur ist dieser Brief einzigartig und ungewöhnlich aufgrund seiner Länge, sondern auch aufgrund seiner Bedeutung. Wenn wir jetzt hier Römerbrief lesen, haben verschiedene Leute hier, die im Raum sitzen, verschiedene Vorstellungen. Einige wissen vielleicht schon, was für ein besonderes Gewicht dieser Brief hat. Andere sitzen vielleicht hier und sind jetzt überrascht, dass dieser Brief an einen Ort geht, den wir heute noch kennen, an eine Gemeinde in Rom. Aber dieser Brief, ja, wie er auch sagt, in seiner Tiefe geht um das Evangelium. Aber zunächst lass uns anschauen, wie bedeutend dieser Brief ist. Luther hat einmal einen Kommentar zu diesem Brief geschrieben. Und hier sind die ersten Worte, die Luther in der Einleitung zu diesem Kommentar schreibt. Hier schreibt Luther, diese Epistel, der Römerbrief, ist das eigentliche Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium. Sie ist wohl würdig und wert, dass sie ein Christenmensch nicht nur von Wort zu Wort auswendig wisse, ja, so daher kommt das Auswendiglernen des Römerbriefs, sondern dass er auch täglich damit als mit täglichem Brot der Seele umgehe. Denn sie kann nimmer zu viel und zu gründlich gelesen oder betrachtet werden. Je mehr sie behandelt wird, umso köstlicher wird sie und umso köstlicher schmeckt sie. Und dieser Brief ist wohl, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, in die 2000 Jahre, wohl der bedeutendste Brief, den wir im Neuen Testament überliefert bekommen haben. Und was dieser Brief schon angerichtet hat in der Kirchengeschichte, lass mich dazu mal zwei Beispiele geben. Zunächst haben wir Augustin. Im Sommer 386 nach Christus, also ziemlich weit in der Vergangenheit, saß er mal im Garten eines Freundes und hatte nicht so richtig gewusst, wohin mit seinen Gedanken und wohin mit sich selbst. Und er hat schon lange versucht, sein ausschweifendes und lustvolles Leben abzulegen, aber er vermochte es irgendwie nie. Und so saß er da an einem Baum und schaute in die Gegend rum und auf einmal hörte er Kinder rufen, tolle Lege, tolle Lege. Und das ist ein Kinderlied damals, was so viel heißt wie nimm auf und lies, nimm auf und lies. Und so nahm er einfach eine Schriftrolle, die neben ihm lag, schlug sie auf und schlug auf, was wir heute kennen als Römer 13, 14, wo es heißt, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Und daraufhin sagte er, weiter wollte ich nicht lesen und ich hatte es auch nicht nötig. Am Ende dieses Satzes überflutete ein klares Licht mein Herz und alle Dunkelheit des Zweifels verschwand. Ja, und in diesem Augenblick haben wir einen unserer bedeutendsten Männer in der Kirchengeschichte, der hieraus nun sein Leben änderte und die Schrift verteidigte, auch gegen viele Irrlehren. Ein weiteres Beispiel sehen wir im November 1515 in unserem Land, in Deutschland. Ein Augustinermönch mit dem Namen Martin Luther begann an der katholischen Universität von Wittenberg mit seinen Studenten durch diesen Römerbrief zu gehen. Aber wer Luther so ein bisschen kennt, weiß, dass Luther sich nicht damit zufrieden gibt, einfach nur irgendwas zu rezitieren, was irgendwo aufgeschrieben ist, sondern er wollte diesen Brief ergründen. Er wollte wissen, was der Charakter dieses Briefes war und was er ausdrücken wollte. Aber womit er haderte, war, dass in diesem Brief steht, dass hierin die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Und so schrieb Luther über diesen Brief damals. Ich habe mich sehr danach gesehnt, den Brief des Paulus an die Römer zu verstehen. Und nichts stand mir im Wege als dieser eine Ausdruck, die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich verstand darunter die Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ist und die Ungerechten gerecht straft. Tag und Nacht grübelte ich, bis ich die Wahrheit begriff, dass die Gerechtigkeit Gottes diejenige Gerechtigkeit ist, durch die er uns aus Gnade und lauterem Erbarmen durch den Glauben rechtfertigt. Und von da an fühlte ich mich wie neugeboren und durch offene Türen ins Paradies gegangen. Die ganze Heilige Schrift bekam eine neue Bedeutung. Und während mich die Gerechtigkeit Gottes zuvor mit Hass erfüllt hatte, begann sie mich nun mit einer unsagbar süßen Liebe zu erfüllen. Der Abschnitt des Paulus wurde für mich das Tor zum Himmel. Und was mit Luther weiter passiert ist, muss ich euch, glaube ich, nicht sagen, dass wir hierin die größte Reformation erlebt haben in der Kirchengeschichte. Und es gibt noch weitere Beispiele von Menschen, die durch diesen Brief bewegt wurden. John Wesley, John Calvin, William Tyndale und viele weitere Männer der Kirchengeschichte, die durch diesen Brief angetrieben vieles bewegt haben. Und ich möchte auch eins noch sagen, auch wenn ich jetzt sehr begeistert bin von diesem Römerbrief, ist es nach 2. Timotheus 3,16 auch alle Schrift, die von Gott eingegeben ist und die nützlich ist zur Unterweisung und zur Ermahnung. Aber gleichzeitig sehen wir in diesem Brief ein bedeutendes Gewicht, sowohl in der Schrift als auch in der Kirchengeschichte. Aber ihr fragt euch vielleicht, warum gehen wir durch diesen Brief jetzt in der Ecksteingemeinde durch? Wir haben die Predigtreihen zu den Johannesbriefen gehabt. Wir haben uns 1. und 2. Petrus angeschaut und diese Briefe waren natürlich auch bestückt mit Theologie, aber waren dennoch recht praktisch und für die Anwendung direkt bereit. Und nun wollten wir nach 6 Jahren Ecksteingemeinde sicherstellen oder wir wollen eine solide Grundlage des Evangeliums in dieser Gemeinde schaffen. Ich habe schon gesagt, dieser Brief handelt vom Evangelium und nicht nur einfach in einem kleinen Abschnitt oder in einem Satz, sondern völlig in seiner Tiefe. Und so, wie eben Luther eben auch sagte, dass dieser Brief würdig und wert ist, dass wir uns täglich damit beschäftigen, so wollen wir jetzt auch in der Ecksteingemeinde schauen, dass wir durch diesen Brief gehen und dass wir ihn verinnerlichen und dass wir das, was hier gesagt wird, nicht einfach nur in unserem Kopf nehmen, sondern dass wir es auch ausleben. Und das ist vielleicht auch mein erster Appell an uns als Gemeinde, dass wir nicht nur diese Serie, sondern auch die Apostelgeschichte-Serie, aber dass wir auch so leben und so denken, auch wie Luther es beschrieben hat. Ja, dass wir diese Dinge aufnehmen, dass wir uns damit beschäftigen. Dass wir vielleicht Schlüsselverse daraus auswendig lernen, vielleicht mit unseren Familien. Dass ihr auch vielleicht mit euren Kindern einmal sagt, heute haben wir das und das gelernt. Über Gott oder über das Evangelium oder über uns. Ja, und das geht an die Väter und die Ehemänner von uns, ja, dass wir unsere Gemeinden, unsere Familien anleiten und dass wir sie führen und dass wir sie darin ermahnen und auch ermutigen, was für wunderbare Wahrheiten wir hier drin finden können. Dass auch ihr Mütter und Ehefrauen euch das auch mitnehmt für eure Kinder und auch euch euren Männern darin folgt, um diese Dinge auch zu verstehen und dass wir einander uns auch ermahnen können. Ja, und auch für alle von uns, dass wir uns darüber austauschen und über die Predigten nachsinnen und dass wir uns mit diesem wunderbaren Brief beschäftigen, um, wie Christian es vorhin vorgelesen hat, um Gedanken zu erneuern, um wirklich einen echten, lebendigen Gottesdienst auszuleben. Und Benedikt Peters hat auch über diesen Brief gesagt, über den Römerbrief haben alle, die ihn studiert und etwas von dessen Inhalt erfasst haben, nur in Superlativen gesprochen. Okay, also ich hoffe, ihr versteht und merkt so langsam, was für ein Gewicht wir hier vor uns haben und auch wie, dass Thomas und mich auch ein bisschen mit Demut, nicht ein bisschen, ganz schön mit Demut bekleidet, zu sehen, was wir hier auszulegen haben. Aber lasst uns zusammen von diesem Brief angesteckt sein und darin sehen, was Gott uns mitgeben möchte. Und nach dieser vielleicht etwas längeren Einleitung wollen wir ans Eingemachte gehen. Ihr könnt gerne den Römerbrief mit aufschlagen. Wir wollen heute ein bisschen den Überblick bekommen darüber, worum es in diesem Brief geht. Schlag gerne auf, den Römerbrief zu Kapitel 1. Dieser Brief findet sich direkt nach der Apostelgeschichte, also ist es recht praktisch für uns. Und wenn ihr so eine grüne Bibel habt, dann könnt ihr auf der Seite 1139 mit uns mitlesen. Wir wollen heute also unsere Reise durch diesen Brief planen. Und dazu wollen wir Folgendes klären. Also ein bisschen Kontext, also umgebende Faktoren zu dem Römerbrief. Ja, also wenn wir zum Beispiel einen Reiseplan, ja, was ist das Klima, wie sind die Leute drauf, was ist das für eine Kultur? Schauen wir uns also den Römerbrief an. Wann wurde er geschrieben? Wo wurde er geschrieben? Was waren die Umstände? Und wir schauen uns auch ein bisschen an, warum dieser Brief überhaupt geschrieben wurde. Dann schauen wir, wer unser Bergführer ist, ja, wer uns durch diese Reise, durch diesen Brief bringt. Das ist der Apostel Paulus. Wir schauen uns also an, wer diesen Brief geschrieben hat. Und als Letztes schauen wir uns noch an, womit wir es thematisch zu tun haben. Wir werden kurz einmal über den Brief fliegen und sehen, was wir vor uns haben. Also was ist der Römerbrief, wer hat den Brief verfasst und worum geht es in diesem Brief? Also lasst uns zunächst anschauen, was für Faktoren wir zu diesem Brief haben. Schlagt einmal das letzte Kapitel auf, Kapitel 16 vom Römerbrief. Und hier sehen wir zunächst, wo Paulus diesen Brief geschrieben hat. In Kapitel 16, direkt der erste Vers, das sind dann die Grüße, mit denen Paulus anfängt, schreibt er, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist Kenchrea? Kenchrea ist ein Hafen in Korinth. Und diese spezielle Angabe dieses Ortes lässt uns schon ein bisschen darauf hindeuten, dass dieser Brief aus Korinth raus geschrieben wurde. Und auch in 16,23 lesen wir, es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Und diesen Gaius sehen wir auch im ersten Korintherbrief wieder, wie er auch dort von Paulus erwähnt wurde, den Paulus getauft hat. Und es ist stark anzunehmen, dass das derselbe Gaius ist. Und jetzt, wenn wir sagen, okay, der Brief wurde in Korinth geschrieben, müssen wir uns zur Abfassungszeit nur die Frage stellen, wann war Paulus in Korinth und welcher dieser Male war es wohl, dass er den Brief geschrieben hat. Schaut in Römer 15, Vers 19, da macht Paulus eine interessante Äußerung. Er sagt, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Okay, also er hat schon seinen Dienst der Verkündigung schon gemacht, das liegt in der Vergangenheit. Und in 15,23, ein paar Verse später, sagt er, da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen.
Okay, also wir können davon sicher ausgehen, dass es zur dritten Missionsreise war. Ja, Paulus hat schon viele Gemeinden besucht, hat das Evangelium schon verbreitet und möchte jetzt nun weiter, also nach Rom. Und die meisten Kommentatoren sind sich einig, dass es eben zu dieser dritten Missionsreise war, dass Paulus in Korinth war und diesen Brief geschrieben hatte. Er hatte in Apostelgeschichte 20,3 haben wir eine Spanne von ungefähr 3 Monaten, wo Paulus sich da aufgehalten hat. Und dann landen wir zeitlich ungefähr von 55 bis 57 nach Christus. Also ungefähr 10 Jahre vor dem ersten und zweiten Petrusbrief, 10 Jahre vor Paulus' Märtyrertod in Rom und damit auch einige Jahre noch vor der groß angelegten Verfolgung, die durch Nero im Jahre 64 nach Christus entstand. Das ist also der Ort, die Abfassungszeit und der Abfassungsort. Jetzt schauen wir uns nochmal an wen geht dieser Brief? Ja, also wie wir im Titel des Briefes ja sehen, es ist der Römerbrief, der Brief an die Römer. Aber auch hier wollen wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Natürlich gibt es in der Textkritik an jedem Brief Zweifel, dass es tatsächlich der Brief an Rom ging. Weil es gibt einige Manuskripte, auch einige davon älter, die im Vers Römer 1, Vers 7, wo es heißt an alle in Rom, dass diese Wortgruppe in Rom nicht enthält. Also könnte man meinen, okay, dieser Brief ging woanders hin. Aber diese Diskrepanz ist, denke ich, leicht aufzuklären. Damals wurden diese Briefe sehr schnell sehr viel kopiert. Und gerade dieser Brief, ja, ich denke, auch beim ersten Lesen merkt man, dass es hier um sehr viele schwere und gewichtige Themen geht, sehen wir, dass dieser Brief natürlich schnell kopiert wird, weil der Inhalt natürlich auch gerne an andere Gemeinden weitergegeben werden soll. Aber wir haben auch einige Schriften, die uns dieses in Rom mitgeben, womit wir auch denken oder annehmen können, dass dieser Brief nach Rom geht. Es geht aber noch deutlicher. So sehen wir zum Beispiel diesen Hinweis in Rom auch in 1,15 und wir sehen im Kapitel 15, Vers 24, was Paulus eigentlich auch beabsichtigt. Er schreibt in 15,24, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen. Ja, so wenn wir denken Israel und dann Rom und auf der anderen Seite liegt Spanien, also können wir schon davon ausgehen, dass dieser Brief an diese Gemeinde ging, da das sich hier auch gut einleitet. Also dieser Brief ging an eine Gemeinde in Rom. Und wenn wir an die damalige Welt denken, ja, dass die Juden, die waren in Israel und stellt sich die Frage, wer war in dieser Gemeinde in Rom? Und vielleicht, wenn ihr jetzt das erste Mal hört, denkt ihr vielleicht, warum ist die Frage so wichtig? Aber wenn wir durch diesen Brief durchgehen, sehen wir sehr viele Referenzen zu Juden und Heiden. Und die Frage, oder Streit würde ich nicht sagen, aber es gibt sehr viel Diskussion darüber, wie diese Gemeinde in Rom zusammengesetzt war. Waren das ausschließlich Juden? Waren das ausschließlich Heiden? War es eine Mischung? War es überwiegend die eine Gruppe? War es überwiegend die andere Gruppe? Und ich denke, man kann nicht letztendlich fest sagen, so war es. Aber wir sehen, dass Paulus beide Gruppen direkt oft auch anspricht. Er spricht einmal direkt die Juden an, als Gesetzesgelehrte, als Juden, Abstämmige von Abraham. Und wir sehen aber auch, wie Paulus sich auch direkt an Heiden wendet und auch ihnen Instruktionen und Anweisungen gibt. Und da er diese beiden Gruppen oft beschreibt, gegenüberstellt und auch erklärt, können wir davon ausgehen, dass beide Gruppen in einem ausreichenden oder einem gewichtigen Maße in dieser Gemeinde auch vorhanden waren. Aber eine Sache ist auch interessant, dass die Heiden, so wird auch von vielen Kommentatoren gesagt, wahrscheinlich sehr gebildet waren, was jüdische Bräuche angeht. Wenn wir durch diesen Brief durchgehen, werden wir sehen, dass Paulus ein sehr anspruchsvoller Autor ist. Er verweist sehr viel auf die Geschichte der Juden oder auf Bräuche, die sie haben oder auf das Gesetz selbst und erklärt dazu nicht viel. Das heißt, er setzt sehr viel voraus, wo auch wir dann, wenn wir uns damit beschäftigen, wir auch tief einsteigen müssen und die Dinge verstehen müssen. Auch die Kapitel 9 bis 11 in diesem Brief richten sich direkt an das Volk Israel und Gottes Plan in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Und genau vor dieser Herausforderung stehen wir, dass wir gut die Dinge kennen müssen und auch wir, die wir das gut erklären müssen. Aber es ist nicht nur, dass diese Gemeinde eine auch besondere Zusammenstellung hatte, sondern auch, dass dieser Brief dass Paulus diesen Brief an eine Gemeinde schreibt, die er eigentlich gar nicht kennt. Und auch das ist interessant. Wenn wir an die ganzen Briefe denken, die wir haben, ja, also Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, ja, das sind oft Briefe an eine Gemeinde, wo Paulus hinschreibt, wo er schon mal war. Ja, er besucht diese Gemeinde, er reist weiter und er schreibt dann nochmal einen Brief zurück. Aber wenn ihr kurz im ersten Kapitel nochmal schaut, die Verse 9 bis 11, dann lesen wir etwas Interessantes. Dann heißt es, denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Paulus war nie in Rom. Die Leute, an die er hier schreibt, hat er noch nie gesehen. Vielleicht waren einige da, die Paulus kannte, er grüßt ja später auch einige mit Namen, aber die Gemeinde an sich in Rom hat er nicht gesehen. Und das bedeutet aber auch, dass die Gemeinde Paulus gar nicht kennt. Zumindest von Angesicht zu Angesicht. Und hier ist jetzt die Frage, warum schreibt Paulus so einen gewichtigen und bedeutenden Brief an eine Gemeinde, die ihn gar nicht kennt und die er gar nicht kennt? Und ich möchte nochmal den Kommentar von Leon Morris aufgreifen und der ist sehr empfehlenswert, wenn ihr dazu mitlesen möchtet während den Predigten. Und er hat 12 Punkte aufgeschrieben, was gängige Erklärungen sind. Und ich möchte aber nur zwei herausgreifen. Die eine Erklärung ist, dass Paulus einen Rundbrief geschrieben hat und vor allen Dingen auch eine Gemeinde, wo er noch nicht war, was als Handbuch oder als Zusammenfassung christlicher Lehre verstanden werden kann. Hierzu gibt es aber das Problem, dass einige wesentliche Bestandteile der Christologie gar nicht enthalten sind. Seine Auferstehung zum Beispiel wird nicht groß erklärt, wie Paulus es in anderen Briefen macht. Und auch das Abendmahl kommt hier überhaupt nicht vor. Also kann man das, oder es gibt auch andere große Lücken. Deswegen ist das zum Beispiel eine Erklärung, warum er es nicht macht. Oder keine gute Erklärung, warum er diesen Brief schreibt. Und seine letzte, und womit ich auch übereinstimmen würde, was wir auch gerade in dem letzten Kapitel gelesen haben, ist, dass Paulus seine Missionsreise nach Spanien vorbereitet. Und wenn ihr eine Studienbibel habt, könnt ihr ja vielleicht mal gucken nach Neuen Testament, eine Karte des Neuen Testaments, und dann seht ihr, dass Paulus damalige Gemeinde in Antiochien war. Antiochien ist das heutige Syrien und war für Kleinasien und auch für Griechenland eine geeignete Heimatgemeinde. Aber wenn ihr seht, dass Antiochien und dann Rom oder Italien und auf der anderen Seite Spanien liegt, dann ist Antiochien ziemlich weit weg, wenn man in Spanien dienen möchte. Also ist eine Erklärung, dass Paulus seine Missionsreise nach Spanien vorbereitet. Und er möchte gerne, dass die römische Gemeinde seine Heimatgemeinde wird. Also was macht man? Man stellt sich vor. Man erklärt, was ist meine Theologie? Wer bin ich? Wie verstehe ich diese Dinge? Und so ist es wahrscheinlich so ein Mix aus dem Anliegen und daraus vielleicht auch die Gemeinde mitzubauen oder mitzudienen am Evangelium, dass er diesen Brief schreibt. Okay, also, wir haben jetzt hoffentlich gesehen, dass wir einen ziemlich umfangreichen und ungewöhnlichen Brief vor uns haben. Er ist ungewöhnlich lang, er ist ungewöhnlich bedeutend, er ist ungewöhnlich, weil er an eine besondere Gemeinde ging, die Paulus gar nicht kannte. Und diese umgebenden Faktoren führen uns jetzt noch dazu, dass wir uns noch mit dem Autoren dieses Briefes befassen wollen, den Apostel Paulus. Und da kommen wir zu dem heutigen Text unserer Reise. Und Christian hat gesagt, es ist ein Marathon, durch den wir gehen. Deswegen könnt ihr schon mal so ein bisschen ausrechnen, wie lange wir durch diesen Brief gehen, wenn ich den heutigen Bibeltext vorlese. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Bis hierhin. Die nächsten Abschnitte werden größer, aber für heute soll das genügen. Paulus. Wer war Paulus? Und ich denke, ich packe diesen Teil noch ein bisschen länger hier rein, weil ich denke, zu verstehen, wer Paulus war, hilft uns auch, diesen Brief besser zu verstehen. Paulus war ein römischer Bürger. Er wurde in Tarsus geboren und ging dort auch wahrscheinlich in eine Universität, wo er sehr gut ausgebildet wurde. Nicht im jüdischen Bereich, sondern auch vor allen Dingen im säkulären Bereich. Wir sehen, wie bewandert er war, als er zum Beispiel in Athen auf dem Areopag war und dort auch die Poeten der damaligen Griechen zitieren konnte. Er hatte also eine sehr gute säkuläre Bildung. Und wir haben auch letztens in der Apostelgeschichte gehört, dass er ein Jünger oder ein Schüler von Gamaliel war. Und Gamaliel war der damals größte jüdische Lehrer. Also wir sehen in diesem damals noch Saulus von Tarsus einen unglaublich gebildeten und scharfsinnigen Mann, der unglaublich viel mitgegeben bekommen hat, was Ausbildung anging, sowohl griechisch als auch jüdisch. Und Paulus war der Mann der 100%, oder? Das war doch das, was ihn ausmachte. Bei Paulus gibt es kein lauwarm, es gibt kein ein bisschen, sondern entweder voll oder gar nicht. Ja, als Pharisäer hat er die Gemeinde aufs Schärfste verfolgt. Es gab kein Stoppen, es gab kein Hindern, die Saulus daran hinderte, die Gemeinde zu verfolgen, Christen ins Gefängnis zu stecken. Und er war ja auch dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und was lesen wir dann, wenn wir an Apostelgeschichte 9 denken? Ja, dieser Saulus damals sieht jetzt den auferstandenen Christus, geht hin nach Damaskus, fragt nach Hananias, dieser legt ihm die Hand auf, die Schuppen fallen ihm von den Augen ab und sofort ging er los und predigte Christus als den auferstandenen Messias. Und wir sehen in Apostelgeschichte 14 zum Beispiel, wie er in den Versen 19 bis 20, wie er aufgrund seiner Lehren gesteinigt wurde, und sie steinigten Paulus, schliefen ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Ja, also Paulus einfach wieder rein und zurück. Apostelgeschichte 20 zum Beispiel. Hat er gelehrt und er hat sehr lange gelehrt. Ein Mann fällt aus dem Fenster, ist tot, er geht runter, weckt ihn wieder auf, sagt, weiter geht's. Ja, also es war wirklich dieser Paulus von 100%. Es gab nicht weniger für ihn als 100%. Und dieses Herz und dieses Anliegen und diesen Antrieb, den sehen wir auch wieder im Brief. Und das ist auch der erste Ausdruck, den Paulus hier über sich macht. Also Paulus, er stellt sich selber vor. Und was ist das allererste, was Paulus über sich selber sagt? Er sagt, Paulus, Knecht Jesu Christi. Oder eigentlich auch besser übersetzt, Sklave. Er war Sklave Jesu Christi. Und so ein dedizierter und so ein gebildeter Mann Paulus auch war, ist das der Ausdruck, den er für sich selbst als erstes benutzt, um sich zu beschreiben. Er war nicht nur intellektuell davon überzeugt, dass Christus der Messias ist und dass Christus das Heil bringt, sondern er war vor allen Dingen Sklave. Er war ihm hingegeben, er war ihm untertänig und hat sich ihm mit seinem vollen und ganzen Leben hingegeben. Und in den Briefen sehen wir auch, was Paulus alles auf sich genommen hat, um das zum Ausdruck zu bringen. Wie er gesteinigt wurde, wie er ausgepeitscht wurde, wie er Schiffbruch erlitten hat, wie er Hungersnöte erlebt hat. Alles für seinen Herrn. Und das drückt Liebe und Hingabe aus. Und das ist der erste Titel, den er sich gibt. Ja, diese Hingabe, diese Hingegebenheit als Sklave seines Herrn. Und vielleicht diese beiden Punkte können wir auch vielleicht so ein bisschen mitnehmen als Herausforderung. Ja, wir haben die Möglichkeit, ja, dass wir so, also heute mehr als je zuvor, dass wir uns unglaublich weiterbilden können, dass wir unglaublich viel lernen können aus der Schrift. Wir können zum EBTC gehen, wir können woanders studieren und wir können uns so viel Wissen aneignen. Und wir können vielleicht irgendwann mal auch hinkommen und so gebildet sein wie Paulus, sowohl säkulär als auch in der Schrift. Aber lieben wir Jesus? Sind wir aufgrund dieser Ideen, aufgrund dieses Wissens hingegeben? Bringt uns das dazu, dass wir uns in unserem Herzen Christus beugen und dass unser Leben ein Ausdruck auch dessen ist, dass wir Sklaven Jesu sind? Paulus sagt zum Beispiel auch in Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Bringt uns das, was wir in den Predigten vermitteln, was wir in der Schrift lesen, was wir verstehen über Gott, bringt es uns dazu, dass wir so hingegeben leben wie Paulus, dass wir sagen, Christus ist jetzt in mir und er lebt in mir und alles, was ihr seht, ist er. Aber nicht nur ist Paulus ein Sklave Jesu Christi, sondern was ist dein zweiter Titel, den er erst als zweites angibt? Er sagt, er ist berufener Apostel. Und auch diese Zusammensetzung mit dem, was wir auch gerade gesagt haben, ist auch äußerst ungewöhnlich und äußerst interessant. Ja, also nachdem Paulus gesagt hat, unter welcher Führung und Flagge er steht, sagt er jetzt, dass er ein berufener Apostel ist. Und als Apostel hatte man in der damaligen Gemeinde eine besondere Autorität und einen besonderen Ausdruck, wenn es um Lehre ging. Aber der interessante Punkt hier ist diese Berufung. Ja, wir haben in Apostelgeschichte 9 gerade gesehen, wie der Saulus zu Paulus wurde, wie ein Verfolger der Gemeinde, der Christen ins Gefängnis gesteckt hat und gesteinigt hat, jetzt auf einmal ein Apostel ist für die Gemeinde. Und ich meine, welche Demut muss er, auch als er diese Worte geschrieben hat, auch empfunden haben, zu verstehen, dass er als dieser Apostel berufen wurde, obwohl das vorherige Leben das war, dass er die Gemeinde verfolgt hat. Aber er schreibt eben hier, um auch zu sagen, was hier kommt, es hat apostolische Autorität. Und dann beschreibt er sich noch in einer dritten Art und Weise sehr besonders. Nicht nur ist er Sklave Jesu Christi, nicht nur ist er berufen als Apostel, sondern er ist auch ausgesondert für das Evangelium Gottes. Eine ähnliche Äußerung sehen wir in Galater 1,15, wo Paulus sagt, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Also das sehen wir hier, dass Paulus sich auch selbst versteht, nicht nur als berufen, sondern auch ausgesondert dafür, was zu tun, das Evangelium Gottes zu verkündigen. Und das ist schon so eine erste Schwierigkeit, die ich jetzt hier nicht auslegen werde, sondern die, wo wir auch noch hinkommen werden, spätestens in Römer 9, wo wir über Auserwählung und dieses Aussondern sprechen werden. Und das bringt ja eben auch eine schwierige Frage, ja. Wer ist denn Gott, dass er es zulassen kann, dass ein solcher Saulus, der die Gemeinde verfolgt hat und der großen Schaden angerichtet hat, auf einmal sich selber beschreibt als ausgesondert für das Evangelium? Und ich denke, deswegen sind diese drei Dinge hier zusammen, über die Paulus schreibt, die uns so viel auch über ihn schon verstehen lassen. Wer er ist, dass er Christi vollends hingegeben ist, dass er sich aber auch versteht mit apostolischer, berufener Autorität und er sich selber auch sieht als ein Werkzeug, das Evangelium Gottes weiterzugeben. Und auch diese drei Dinge sind, bin ich mir sicher, von Paulus nicht per Zufall gewählt, sondern geben uns auch schon so ein bisschen eine Überleitung und ein bisschen einen Gedanken dafür, was Paulus auch in diesem Brief uns mitgeben möchte. Denn was ist es, wozu Paulus ausgesondert wurde? Es ist das Evangelium Gottes. Und dieses Evangelium Gottes, das Evangelium Christi, wie er es auch oft nennt, ist das Zentrum und dieses Briefes und damit ist dieser Brief, wie Luther es auch gesagt hat, das Herzstück des Neuen Testaments. Und wir sehen, wie Paulus das Evangelium entfaltet. Wir sehen eine tiefere und deutlichere und größere Auslegung des, was das Evangelium ist, nirgendwo in der Schrift. Und wenn wir gleich noch durchgehen werden, werden wir das auch noch sehen. Also die Frage, worum geht es in diesem Brief? Ja, wir haben schon gesagt, das Evangelium ist das Zentrum. Und die einleitenden Worte dazu, wie er dann seine Erklärung abgibt, finden wir in Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Das könnt ihr gerne bitte mit aufschlagen. Und wenn ihr euch die noch nicht angemalt habt, dann könnt ihr das gerne tun. Denn das ist, wo Paulus mit seiner Argumentation anfängt, wo er reingeht und wo er uns zeigt, worum es in diesem Brief geht. Ich lese das vor. Römer Kapitel 1, Abvers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also auch diese Schlagworte, die Paulus hier in diesen beiden Versen nutzt, helfen uns, ein bisschen abschätzen zu können, worum es geht. Ja, wir sehen das Evangelium, wir sehen Christus, wir sehen Gott, wir sehen Errettung, wir sehen Gerechtigkeit und wir sehen Glauben. Und wir können auch, um zu sehen, worum es in diesem Brief geht, mal ein bisschen Statistik betreiben und schauen, welche Wörter wie oft vorkommen. Und das mit Abstand, also neben und bei und diese ganzen Nebenwörter, das mit Abstand am meisten benutzte Wort in diesem Brief ist Gott. Und ich glaube, das ist auch schon ein guter Anhaltspunkt für uns, Paulus zu verstehen und zu verstehen, was wir in diesem Brief sehen werden. Alles, was Paulus erklärt und sieht und denkt, ist immer in Relation zu Gott. Es ist nicht, dass wir irgendwas für uns haben oder dass irgendetwas außen von uns ist, sondern alles geht hin zu Gott, alles ist durch Gott und alles kommt aus Gott heraus. Und dieses Evangelium versteht Paulus auch immer direkt nur in Kombination und in Relation zu Gott hin. Und welche Worte kommen noch vor? Wir haben 72 Mal das Wort Gesetz, wir haben 65 Mal das Wort Christus, 48 Mal das Wort Sünde, 43 Mal das Wort Herr und 40 Mal das Wort Glaube. Überrascht euch die Statistik oder die Häufung? Man muss mit Zahlen in so einem Kontext natürlich immer vorsichtig sein, aber ich denke, sie geben uns schon so ein gutes Gefühl, was uns bevorsteht. Aber lasst uns noch ein bisschen konkreter werden. Worum geht es? Um euch das zu sagen, lasst mich ein paar Fragen vorlesen, die dieses Buch beantwortet. Okay, ich lese jetzt Fragen vor, die euch zeigen, was wir Stück für Stück in diesem Römerbrief entdecken werden. Dieser Brief beantwortet, was ist die gute Nachricht von Gott? Ist Jesus wirklich Gott? Was beweist, dass er Gott ist? Warum ist Jesus gekommen? Was ist ein Heiliger? Wie ist Gott? Wie kann Gott einen Menschen in die Hölle schicken? Was wird Menschen geschehen, die das Evangelium nie gehört haben? Warum lehnen Menschen Gott und Christus ab? Warum gibt es falsche Religion und warum gibt es Götzen? Was ist die größte Sünde des Menschen? Warum gibt es sexuelle Perversion, Hass, Verbrechen und andere Dinge und warum ist es so weit verbreitet? Was ist der Maßstab, nach dem Gott die Menschen verurteilt? Wie kann ein Mensch, der nie das Evangelium gehört hat, verantwortlich gemacht werden? Sind Juden mehr für den Glauben verantwortlich als Nichtjuden? Was ist ein wahrer Jude? Ist es ein Vorteil, Jude zu sein? Wie gut ist der Mensch? Wie schlecht ist der Mensch? Kann jeder das Gesetz Gottes halten? Woher wissen wir, dass wir Sünde sind? Wie werden wir gerechtfertigt und erhalten Vergebung? Wie ist ein Christ mit Abraham verwandt? Welche Bedeutung hat der Tod von Christus? Was ist die Bedeutung seines Begräbnisses? Was ist die Bedeutung seiner Auferstehung? Und was ist die Bedeutung seines gegenwärtigen Lebens? Für wen ist Christus gestorben? Wo kann der Mensch wahren Frieden und Hoffnung finden? Wie sind wir geistlich mit Adam verbunden und wie sind wir geistlich mit Christus verbunden? Was ist Gnade und was bewirkt sie? Wie stirbt ein Mensch geistig, um wiedergeboren zu werden? Wie ist das Verhältnis des Christen zur Sünde? Wie wichtig ist Gehorsam? Wie verhalten sich Gesetz und Gnade zueinander? Warum ist es so schwierig, das christliche Leben zu leben? Wie viele Naturen hat ein Gläubiger? Waren das ein paar interessante Fragen für euch? Hier sind noch ein paar mehr. Was tut der Heilige Geist für uns? Wie innig ist die Beziehung eines Christen zu Gott wirklich? Warum gibt es Leid? Wird die Welt jemals anders sein? Wie kann ich richtig beten? Was bedeutet Erwählung? Wie sicher ist ein Christ? Was ist der gegenwärtige Plan für Israel? Was ist der zukünftige Plan für Israel? Warum sind die Heiden Mitauserwählte? Was ist unsere Verantwortung gegenüber Israel? Wie wird ein Mensch gerettet? Was ist die Basis für unser christliches Leben? Was ist das Verhältnis des Christen zur Welt, zu anderen Christen, zu den Unerlösten und auch zum Staat und zur Regierung? Was ist Liebe? Wie funktioniert sie? Wie gehen wir mit neutralen Dingen um, mit Dingen, die weder richtig noch falsch sind? Gewissensfragen. Was ist wahre Freiheit und wie wichtig ist die Einheit der Gemeinde? Ja, all diese Fragen werden wir im Laufe dieses Studiums beantworten. Und ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen gepackt seid und auch Interesse habt und dabei sein wollt, um diese Dinge zu verstehen. Und diese Fragen hangeln sich natürlich auch an den Kapiteln lang. Und jetzt schauen wir uns kurz die Landkarte an. Ja, ich teile die Kapitel so ein bisschen für uns ein, dass wir sehen, wohin wir kommen werden. Zunächst haben wir den Anfang, ja, wo wir durch müssen. Wir müssen zuerst, bevor wir auf den Berg gehen, durch ein tiefes Tal. Kapitel 1 bis 3 offenbaren die Natur des Menschen. Wenn ihr kurz seht nach den Versen, die wir gerade gelesen haben, Kapitel 1, Verse 16 und 17, fängt Paulus jetzt an, das Evangelium zu erklären und er sagt nicht, die Liebe Gottes ist uns erschienen, sondern er sagt, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Als erstes sehen wir, wie Paulus uns Gottes Zorn präsentiert und wie er zeigt, worüber Gott zornig ist und er zeigt, dass jeder Mensch, vor Gott und vor seinem Gesetz verurteilt werden wird. Und jeder Mensch, der Gottes Gerechtigkeit nicht hat, den Zorn Gottes zu erwarten hat. Und dann landen wir am Tiefpunkt, nämlich in Römer 3, Vers 20, wo wir vielleicht noch denken, ja, aber Gott hat doch ein Gesetz gegeben und wir können uns doch aus diesem Gesetz retten. Und Paulus argumentiert und kommt zu dem Schluss und sagt, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und hier sind wir an dem Tiefpunkt, wo Paulus uns hinführt, um zu erkennen, dass jeder Mensch verurteilt ist und dass kein Mensch sich vor Gott retten kann. Und dann führt er uns aber dann ab 3,21 hin, zu zeigen, dass im Glauben an oder durch Glauben an Christus allein wir Errettung finden können. Und dann kommt schon der erste Einwand, den Paulus beantwortet in Kapitel 4. Wie kann es denn aus Glauben sein? Es war doch bisher immer Gesetz. Warum auf einmal Glauben? Und Paulus zeigt in Kapitel 4, dass Glauben schon immer die Grundlage war für Rechtfertigung. Und er führt wahrscheinlich das größte Beispiel an, was er hätte anführen können, Abraham. Und dann kommen wir zu den Kapiteln 5 bis 8. Und diese Kapitel sind traditionell so gesehen als Kapitel der Heiligung. Ja, wie leben wir als Christen und wie werden wir heiliger? Und sowohl das ein valider Punkt ist und sowohl es geht um Heiligung, sehen wir aber, dass diese Kapitel und auch die Kapitel davor alle zu dem zentralen Kapitel dieses Briefes führen, Römer 8. Und Römer 8 hat als Hauptpunkt und als Anker nicht die Heiligung, sondern unsere Heilsgewissheit, unsere Sicherheit. Ja, wir haben am Freitag mit der Jugend über diese Frage nachgedacht, Römer 8, 35, wer mag uns zu scheiden von der Liebe des Christus? Und Paulus summiert dann seine Lehre bis hierhin in Römer 8, 38 bis 39 und sagt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und er macht so deutlich, nichts kann uns trennen. Und auch wenn ich das jetzt vorlese und obwohl sich das jetzt auch wunderbar anhört, wird die Botschaft noch viel deutlicher, wenn wir durch Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 gegangen sind und auch durch Kapitel 8 gegangen sind und an den Punkt kommen. Und das alles bringt uns dann auch zu dem, was Paulus in Römer 8 am Ende von Kapitel 11 sagt, in den Versen ab Vers 33, wo Paulus zeigt, nachdem er auch sich mit Israel beschäftigt hat und wohin Gott mit Israel noch möchte, sagt Paulus, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist der Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und das ist der Kapitel 11, ist die Ende der Theologiestrecke. Ja, alles, was Paulus erklärt, führt hierhin, dass genau das in unserem Leben deutlich werden soll. Wir preisen und wir loben Gott dafür, dass er so wunderbar ist in seiner Weisheit und in seiner Größe. Und Paulus nutzt jetzt in Vers 12 ein Wort, um diese ganzen Kapitel zusammenzufassen und um die nächsten Kapitel 12 bis 16 einzuleiten. 12 Vers 1 sagt er, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Okay, er sagt, im Angesicht dessen, was ich gerade alles geschrieben habe, was er zusammenfasst als Barmherzigkeit, sollen wir jetzt unsere Leiber darbringen als ein lebendiges Opfer. Ja, und jetzt die Kapitel 12 bis 16 legen für uns jetzt aus, dass Theologie eben nicht nur am Kopf enden soll, sondern ins Herz gehen soll und ausgelebt werden soll. Nachdem wir in unserer Bergsteigung also auf diesem Gipfel waren und die Herrlichkeit Gottes sehen, gehen wir nun hinunter und leben es aus. Ja, das ist, wenn du auch auf Mount Everest zum Beispiel standst, auf dem Gipfel, und du runtergehst, du bist verändert, du bist ein anderer Mensch. Du kannst auch darüber sagen, was für eine Herrlichkeit du gesehen hast. Und ich bete dafür, dass wir diese Herrlichkeit als Gemeinde sehen und dass wir als Gemeinde unsere Gedanken überarbeitet werden durch Gott und dass wir ein lebendiges und wohlgefälliges Opfer, jeder Einzelne, von uns werden. Und stellt euch vor, was für eine Gemeinde das ist, wie herzlich, wie voll Liebe und wie einig wir auch darin werden, wenn wir das alles ausleben und verstehen. Und ich bete, dass das eine Wirklichkeit wird und dass Gott uns alle so dahin bringt und uns so formt. Ja, und das letzte Kapitel, Kapitel 16 oder eigentlich ab 15, 14 sind Resümee und Ausleitung und Grüße des Paulus an diese Gemeinde. Ich habe diesen Teil, um worum es in diesem Brief geht, auch ein bisschen gestreckt mit Absicht, dass wir wirklich auch sehen, wo es hingeht und dass wir auch schon so ein bisschen eine Einleitung und eine Eingliederung haben, was uns in diesem Brief begegnen wird. Und lasst mich noch euch ein paar Versangaben mitgeben, die gut zusammenfassend auch das Evangelium erklären. Man nennt sie auch die Römerstraße, ja, also wie wir durch den Römerbrief durchgehen können, was ihr nutzen könnt, um das Evangelium zu verstehen und auch um jemand anders weiterzugeben. Also vielleicht schreibt ihr bloß Kapitel und Vers mit auf und schaut euch das zu Hause nochmal nach. Zunächst fängt er an mit Römer 2,6, wo Paulus sagt, wie Gott richtet. Er schreibt, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. In 3,23 sehen wir dann, dass Paulus dieses Resümee zieht und sagt, alle haben gesündigt und alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Und was ist der Lohn dieser Verfehlung? Römer 6,23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 5,8 sagt Paulus deutlich, dass es Gottes Liebe war, die ihn dahin gebracht hat. Er sagt, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und in 3,24 sehen wir nochmal, dass es ohne Verdienst ist, dass wir gerettet sind, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In 10,9 sehen wir dann auch nochmal die Bestätigung, wie Rettung auch geschieht. Ja, 10,9 heißt es, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und Römer 5,1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Und so gibt es jetzt, Römer 8,1, keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Und nichts, wie ich vorhin schon vorgelesen habe aus Römer 8, 38 bis 39, vermag uns zu scheiden von der Liebe des Christus. Puh. James Montgomery Boyce sagt in seinem Kommentar zum Römerbrief, Augustin lebte im 4. und 5. Jahrhundert. Luther wirkte im 15. Jahrhundert. Und seitdem haben sich die Zeiten geändert. Gibt es irgendeinen Grund, von einem Studium dieses alten Briefes heute eine entsprechende Wirkung zu erwarten? Es gibt allen Grund, dies zu erwarten. Und der Hauptgrund ist, dass das Christentum die mächtigste, umgestaltendste Kraft in der Geschichte der Menschheit war. Und das Buch der Römer ist die grundlegendste, umfassendste Erklärung des wahren Christentums. Also lasst uns bereit sein, lasst uns diesen Plan nehmen, um hier zu verstehen, wo unsere Reise hingeht. Auch wenn wir in einem tiefen Tal anfangen, sehen wir dann doch die Herrlichkeit, die wir haben in der Sicherheit in Christus in Römer 8. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes und seines Wesens in Römer 11, 36, womit ich auch schließen möchte, dass wir das als Ziel haben, dass wir das als Ausblick haben. Römer 11, 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn hin sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Lass mich beten. Ich danke dir, Herr, dass wir heute diesen Brief anschauen durften. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Brief angehen dürfen, Herr. Und auch wenn wir völlig unfähig sind, diese Dinge in der Tiefe zu ergreifen und zu verstehen, bitte ich dich, Herr, dafür, dass du uns führst durch diesen Brief. Herr, denn nur du kannst es wirken, nur dein Geist kann leiten. Und wir bitten dich, Herr, dass wir ergriffen werden von dem, was du sagst, dass wir ergriffen werden, nicht nur in unserem Kopf, sondern dass wir wirklich in unserem Herzen gedemütigt werden von der Liebe, die wir sehen werden, von der Gnade, die wir sehen werden und von dem Erbarmen, was wir sehen werden und was wir aber auch schon in unserem Leben, die wir gerettet sind, erlebt haben. Herr, führe uns in Demut, führe uns in Freude darin, auch das zu erkennen, Herr, und lass diese Gemeinde, bitte, lass diese Gemeinde wachsen in der Erkenntnis, in der Liebe zueinander und dass wir dich am Ende des Tages verherrlichen und auch unsere Herzen das singen, was wir gerade gelesen haben aus Römer 11, 36. Denn dir allein sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.